Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Er mache Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, man kann sie nicht oft genug hören und lesen und nachdenken und träumen. Diese Geschichte von der Himmelsleiter, die Jakob aufgeht auf seiner Flucht. Diese Geschichte von der Begegnung eines Menschen mit dem Heiligen, von der unverdienten, wirklich ganz und gar unverdienten Gnade, die nicht gehofft und nicht gesucht war und doch rettet von den selbst erschaffenen Dämonen hinter meinem Rücken, die mich jagen und nicht Ruhe geben wollen, bis ich ganz verzweifelt bin. Aber dann geht der Himmel der Gnade auf, die ganz und gar unverdiente Gnade, und die Dämonen sind jedenfalls für den Moment verschwunden. Und ich bin für wahr an einem heiligen Ort gewesen, in einem heiligen Moment, und ich wusste es nicht. Erst vor 3 Wochen haben wir sie wunderbar zuerzählt bekommen, an diesem Ort, von Annette Kurschus. Lesen oder sehen Sie diese große Predigt gerne nach auf unserer Homepage. Ich kann das sehr empfehlen. Und deshalb will ich Sie heute nicht noch einmal nachdenken, diese Geschichte, ihr Woher und Wie entschlüsseln, sondern ich will voraussetzen, was Annette Kurschus uns gepredigt hat, dass es ihn gibt, diesen Ort, ich zitiere, wo Gott ganz nah war, ohne dass ich es ahnte. Diesen Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem Gott an meiner Seite war, ohne dass ich es merkte. Zitat Ende. Ich will diese Geschichte heute mit euch weiterdenken. Das Bedenken, was wir in der christlichen Kirche, aber im Grunde in den allermeisten Religionen aus dieser Geschichte gemacht haben. Wir haben Kirchen gebaut. Locus iste adeo factus est. Dieser Ort ist von Gott gemacht, ein unauslotbares Geheimnis. Er ist ohne Fehl. Der gregorianische Gradualgesang auf das Kirchweihfest bringt auf den Punkt, was Jakob aus der Traumerfahrung der Himmelsleiter gemacht hat. Der Stein, auf dem er geschlafen hat, es muss ein großer Stein gewesen sein, und ich frage mich seit Kindesbeinen, wie er seinen Kopf auf diesen Stein bekommen hat und wie er da schlafen konnte. Jedenfalls nimmt er diesen großen Stein, richtet ihn auf zu einem Steinmal, begießt ihn mit Öl und erklärt ihn zu einem heiligen Ort. Als gute Protestanten dürften wir sagen, was für ein jämmerlicher Ersatz für die unaussprechliche Erfahrung der ganz und gar unverdienten Gnade. Was für eine sakramentale Überhöhung eines Gegenstandes. Was für ein gefährlicher Versuch, die religiösen Gefühle der Kommenden zu manipulieren. Als gute Protestanten und gute Protestantinnen müssten wir sagen, es gibt keine heiligen Räume. Allenfalls gibt es Räume, die der gottesdienstlichen Versammlung vorbehalten ist. Allenfalls werden sie heilig je und je durch das Wort Gottes, das ausgelegt wird und gehört. Und doch bauen wir Kirchen von allem Anfang an, bauen Räume für die Begegnung mit Gott, Basiliken zuerst, angelehnt an die imperialen Machtinszenierungen Roms. Arbeit mit Licht. Der Altar steht normalerweise im Osten, das wäre hier vor der aufgehenden Sonne, die sie anleuchtet gerade. Überhaupt der Altar, steinerne Erinnerung an die Altäre, wie sie schon Abraham und Isaak und eben Jakob in unserer Geschichte errichtet haben. unauslotbares Geheimnis der Gegenwart Gottes. Wir bauen Kathedralen, in denen Säulen zum Himmel wachsen und das Licht von oben nach unten spielt. Und die bis heute einen Schauer auslösen können, so wie den, den Jakob empfunden hat, als er aufwacht aus seinem Traum. Wir bauen brutalistische Kirchen wie Notre-Dame du Haut in Ronchamp. Und wir bauen historisierende Kirchen wie diesen Berliner Dom. Von Anfang an und bis heute bauen wir Kirchen. Schaffen wir Orte für die Begegnung von Himmel und Erde, wie Jakob sie erträumt. Warum? Warum überlassen wir nicht, wie schon Jakob, die Gottesbegegnung dem Zufall? Oder sagen wir besser, warum warten wir nicht ab, ob und wann und wie und wodurch Gott mir und dir die Erfahrung seiner Gegenwart, die Erfahrung der ganz und gar unverdienten Gnade schenken möchte? Warum versuchen wir dem Glauben ein Haus zu geben, ihn in Stein zu meißeln oder in Beton zu gießen? Warum versuchen wir, den Glanz der Engel Gottes in Blattgold auf Reliefs und Ornamente zu applizieren? Warum malen wir Bilder unserer Glaubensgeschichten und fertigen Skulpturen unserer Vorbilder im Glauben? Gott braucht das alles gewiss nicht. Oder wie es der damalige Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Peter Bayer, in seiner Predigt zur Wiedereröffnung dieses Berliner Doms 1993 gesagt hat, die Wahrheit braucht keine Dome. Natürlich nicht. Aber wir brauchen die Wahrheit und deshalb brauchen wir auch Dome. Jakob wusste das. Oder spürte es zumindest. Jakob wusste, wie flüchtig nächtliche Träume sind. Im Morgengrauen noch wie Nebelfäden in der Seele verknüpft, aber in der Hitze des Tages schnell zerschmolzen, zerrissen, eingedampft in die Anforderungen des Lebens. Jakob wusste, er hatte es selbst zur Genüge praktiziert, wie schnell Gottes Erkenntnis geopfert wird auf dem Altar der Zweckmäßigkeit. Wie leicht man gegen seine Glaubensüberzeugungen handeln kann. Und Jakob ahnte, wie schnell die Zusage der Gnade verhallen würde im Wind des Wandels, im Sturm des Lebens. Vor allem aber konnte er sich leicht ausrechnen, wie schwer er den Weg zurück an diesen Ort finden würde, den Weg zurück zu seinen Wurzeln, den Weg, den Gott ihm gerade versprochen hatte. Und im Versprochen aufgetragen. Wie sollte Jakob einen flüchtigen Schlafplatz wiederfinden, an dem ihm einmal eine Himmelsleiter stand? Wie sollte er diese äußere Ruhe, diesen inneren Frieden wiederfinden, die ihn hier, noch einmal, ganz und gar unverdient plötzlich erfüllt hatten, wenn er den Ort nicht markierte, an dem ihm Gott begegnet war, wo er hoffen durfte, dass Gott ihm wieder begegnen würde. Und so richtet er den Stein auf als Altardenkmal, weiht ihn der Erinnerung, indem er ihn mit Öl begießt und erklärt ihn als seinem Gott gewidmet, indem er dem Ort einen neuen Namen gibt, Bet-El, Haus Gottes. So sind bis heute unsere Kirchen gebaute, gemauerte Erinnerungen an Glaubenserfahrungen derer, die vor uns kamen. Und Orte, denen wir zutrauen zum Ort der Begegnung von Himmel und Erde, von Gott und Mensch, immer wieder zu werden. Ein unauslotbares Sakrament. Und nun liegt doch aber alles daran, dieses unauslotbare Geheimnis, dieses steinerne Mahnmal, in dem sich die Gottesbegegnung des Menschen vollziehen soll, wenigstens ein wenig auszuloten. Auch dafür greifen wir auf die Erfahrung zurück, die Jakob am Rande der Stadt Luz gemacht hat. Die fromme Fantasie beschäftigt sich ja gern mit den Engeln, die auf der geträumten Himmelsleiter auf- und absteigen. Dabei kommt alles, wirklich alles, auf den an, zu dem diese Leiter hinführt, beziehungsweise von dem sie herabführt. Oben steht Gott der Herr und Gott der Herr redet. Er macht sich Jakob bekannt. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks, seines Vaters Gott. Und auch deshalb bauen wir Kirchen, weil wir Gott identifizieren wollen. Wir wollen ihn nicht beschwören als ein mystisches, nicht näher bestimmbares Gefühl, sondern wir wollen Gott identifizieren als der er sich selbst identifiziert hat, als den dreieinigen Gott, den Schöpfer, den Erlöser und den Vollender. Dessen Geschichte erzählt auch dieses Haus. Die Geschichte des Gottes Israels. Die Geschichte des Vaters Jesu Christi, die Geschichte seiner Gemeinde. Und deshalb die Taube des Heiligen Geistes oben in der Kuppel. Deshalb das Kreuz auf dem Altar mit dem gefolterten Jesus. Deshalb in der Apsis die Fenster mit Jesu Geburt, Kreuzigung und Auferstehung. Und deshalb die zentralen Stücke seiner Lehre in den Kuppelmosaiken. Dieser unser Dom will in die Begegnung mit Jesus Christus führen. Deshalb sein Wort draußen über den Arkaden am Lustgarten. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hier drin. So wie Jakob erquickt war nach seinem Traum, der ein Albtraum von Schuld und Angst hätte werden können, aber ein Traum von Vergebung und Stärkung wurde. Denn so sagt ihm Gott weiter: Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Damit war ja nicht zu rechnen für Jakob, den Betrüger, den Lügner, den Flüchtigen. Zu rechnen war für ihn damit, dass er seine Eltern, seine Heimat niemals wiedersehen würde. Zu rechnen war damit, dass sein Bruder ihn verfolgen, schließlich finden und zur Rechenschaft ziehen würde für seinen Betrug. Zu rechnen war damit, dass er als Fremder im fremden Land Opfer aller Art von Ausgrenzung wird. Aber stattdessen sagt Gott ihm zu: Ich will dich behüten, wo du hingehst. Ich will dich nicht verlassen. Diese Gotteserfahrung des Jakob, ich habe es schon zu Anfang und mehrfach gesagt, ist die Erfahrung unverdienter, wirklich ganz und gar unverdienter Gnade. Von dieser Erfahrung erzählt Jakobs Steinmal. Von dieser Erfahrung erzählt der christliche Glaube. Und von dieser Erfahrung erzählt auch diese Kirche. Jesus Christus ist der Zeuge und Bürge der Gnade, die uns blüht. Nichts anderes soll hier geschehen als das, dass wir uns ganz und gar auf diese Erfahrung einlassen. Du bist Gott recht. Nicht weil, sondern obwohl du so bist, wie du bist. Diese Erfahrung soll uns hier immer wieder treffen. Und deshalb der Satz über der Fürstenloge, der nicht bauzeitlich ist, sondern nach dem Untergang der Monarchie angebracht wurde. Deshalb dieser Satz: Setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Liebe Gemeinde, zum Schluss nur noch eins. Dieser Ort ist von Gott gemacht. Singt das Graduallied. Natürlich ist dieser Ort von Menschen gebaut. Und man spürt es allüberall, wenn man auf Relikte, auch hier kaiserlicher Macht und Prachtentfaltung, stößt. Aber trotzdem ist dieser Ort ein unauslotbares Sakrament, weil er ähnlich wie Brot und Wein wohl von Menschen gemacht, aber von Gott in Anspruch genommen wird. Weil in ihm, ähnlich wie in der Taufe, die Gnade Gottes vermittelt wird. Wenn, wie bei jedem Sakrament, das nicht aus sich selbst heraus wirkt, sondern nur, wenn der Glaube dazu kommt, wenn also in diesem Raum das Wort Gottes gehört wird, wirklich gehört und ihn füllt. Das Wunder der Gottesbegegnung vollzieht sich nicht im Raum an sich, sondern in euch, in diesem Raum. Und unser Dom will dieses Wunder nicht dem Zufall überlassen, sondern will hinführen, vorbereiten auf das, was dann hin und wieder sich frei ereignet. Mein Wunsch wäre es und ist mein Gebet, dass dies auch heute, auch für euch geschehe. Was dich beschwert, werde leicht. Was dich ablenkt, verflüchtige sich. Was dich jagt, halte ein. Und dann hörst du dein Wort, das du brauchst, dein Wort der Gnade. Und dann singst du dein Lied und sprichst dein Gebet, nimmst dein Brot und wachst auf aus dem Schlaf des Alltags mit der Erkenntnis, ja, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und wenn du dann weitergehst heute von diesem Ort ins Gewühl der Stadt zurück, dann wirst du ein anderer, eine andere sein als vorher. Jakob war auch ein anderer danach. Lieben lernte er in der Fremde und Demut auch, ohne unterwürfig oder sich untreu zu werden. Und als er schließlich zurückkommt an seinen Ort der Gnadenerfahrung, kann er selbst seinem Bruder als Bruder begegnen. Die Gnade, liebe Gemeinde, verändert Menschen. Sie werden selbst gnädig. Mit sich und mit anderen. Dazu bauen wir Kirchen. Amen. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.